Ich darf Ihnen nun jetzt auch unsere erste Vortragende vorstellen. Es ist Frau Professor Katja Kühlmeier von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist dort tätig am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin. Frau Katja Kühlmeier ist ausgebildete Psychologin, klinische Psychologin. Sie ist in dem Sinn, kann man sagen, hat einen großen praktischen Hintergrund, weil sie auch in diesem Bereich gearbeitet hat, bei Kinderpalliativ und auch in Krisensituationen von Geflüchteten. Sie ist in mehreren nationalen und internationalen Ethikgremien tätig und hat sich hier sozusagen spezialisiert zum Thema ethische Entscheidungsfindung in komplexen Entscheidungssituationen am Krankenbett, im Umgang mit Schwerkranken und generell, was die im Gesundheitsberuf tätigen Menschen betrifft, die ja oft in schwierigen, komplexen Entscheidungssituationen sind. Ihr Vortrag lautet Konflikte am Krankenbett. Was löst moralischen Stress aus? Sehr geehrte Frau Professor, wir begrüßen Sie herzlich und danken jetzt für Ihren Vortrag. Dankeschön.
Ich muss Sie korrigieren. Also vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Herr Dr. Laker. Ich bin nicht Professorin. Also ich finde mich in einem Habilitationsverfahren, aber ich bin nicht Professorin. Alles andere ist vollkommen korrekt. Ich bin Katja Kühlmeier, arbeite als Wissenschaftlerin, Dozentin an der LMU in München. Deshalb auch dieses schöne Bild vom LMU-Hauptgebäude. Ich habe den Auftrag bekommen und freue mich sehr darüber, Ihnen heute etwas über moralischen Stress zu erzählen. Und vielleicht ist Ihnen der Begriff moralischer Stress erst einmal fremd. Es war auch für mich am Anfang so, als ich angefangen habe, mich mit dem Phänomen zu beschäftigen, dass der Begriff mir etwas seltsam vorkam. Es ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Der englische Begriff ist Moral Distress. Und da komme ich auch schon zu meiner ersten inhaltlichen Folie. Das ist eine Bildersuche zum Thema Moral Distress und dann kommen Sie auf ganz unterschiedliche Seiten in den USA, in Kanada und in anderen englischsprachigen Ländern, die über Moral Distress informieren. Denn seit den 1980er Jahren gibt es im amerikanischen Raum eine Beschäftigung mit diesem Thema, mit diesem Phänomen. Und es wird immer mehr auch in anderen Ländern aufgegriffen im Kontext von Gesundheitsarbeit, von der Arbeit von Gesundheitsberufen, vor allem in Krankenhäusern. Aber auch Privatpersonen können moralischen Stress erleben, wenn sie zum Beispiel daran denken, ihr Kind hat Geburtstag, aber sie müssen noch einen wichtigen Fall in der Klinik betreuen. Wie treffen sie eine Abwägung? Enttäuschen sie ihr Kind oder enttäuschen sie den Patienten? Auch solche Situationen können moralischen Stress auslösen und auch Angehörige und Patienten können von moralischem Stress betroffen sein. Aber wir gehen davon aus, dass er bei Gesundheitsberufen und der Gesundheitsversorgung wesentlich öfter vorkommt. Im deutschsprachigen Raum nimmt die Beschäftigung mit dem Thema so langsam zu. Das liegt auch daran, dass die Forschung mittlerweile auch in anderen Ländern aufgegriffen wird, zum Beispiel im Iran, in Ghana, in Indien gibt es mittlerweile Forschung zum moralischen Stress von Gesundheitspersonal, aber auch in Deutschland, in der Schweiz. Gerade diese Woche gab es eine Information darüber, dass in der Schweiz einige Forschungsprojekte starten werden zum moralischen Stress. Und auch in Österreich gibt es Personen an Universitäten, die sich mit moralischem Stress beschäftigen. Und auch gerade durch die Forschung wird auch immer mehr ein öffentlicher Diskurs zum moralischen Stress angestoßen. Und das Thema findet so langsam auch seinen Weg in die Medien. Es gibt zum Beispiel diesen Beitrag im deutschsprachigen Fernsehen darüber. Ich kann Sie nur ermutigen, sich mit moralischem Stress zu beschäftigen. Ich glaube, es ist ein Phänomen, über das jeder, der im Gesundheitswesen tätig ist, Bescheid wissen sollte. Und ich möchte Sie auch heute davon überzeugen, dass Sie das so sehen wie ich. Und bitte nehmen Sie das, was Sie heute lernen, ernst und tragen Sie es auch in die Welt hinaus, bringen Sie es mit an Ihre Arbeitsplätze Und sprechen Sie davon, denn Betroffene von moralischem Stress finden es schon entlastend, einen Begriff dafür zu haben, was sie erleben und dadurch zu verstehen, dass sie nicht die Einzigen sind, die von moralischem Stress betroffen sind. Was nun diese Folie auch zeigt, das ist Ihnen vielleicht zuerst aufgefallen, wenn Sie das so zusammengestellt sehen, ist die Bildsprache, die wir offenbar mit dem Phänomen verbinden. Auch in der Vorstellung war ja die Rede von Überforderung. Stress ist ja oft auch etwas, das mit Überforderung in Zusammenhang gebracht wird, mit körperlichen, emotionalen, psychischen, spirituellen vielleicht auch Auswirkungen. Und diese Bilder zeigen im Prinzip, wie wir reagieren, wenn wir überfordert sind. Wir stützen den Kopf in die Hände, wir beugen uns nach vorne, wir lehnen uns an die Wand. Also sind diese Symbolisierungen auch ein Stück weit die Bildsprache für Stress im Allgemeinen. Und ich sehe es jetzt als meine Aufgabe an, Ihnen zu erläutern, was denn das Besondere ist am moralischen Stress. Und da möchte ich erstmal auf die Gründe eingehen, warum ich denke, dass es wichtig ist, sich mit moralischem Stress zu befassen. Dann möchte ich Ihnen zwei unterschiedliche Definitionen und damit auch unterschiedliche Herangehensweisen an die Identifizierung von moralischem Stress aufzeigen. Ich gehe auf die wissenschaftliche Untersuchungsmethoden ein zur Erforschung von moralischem Stress. Und dabei verständige ich Ihnen auch drei ganz konkrete Beispiele, woran man in einer ganz alltäglichen Situation auch moralischen Stress erkennen könnte. Und dann möchte ich eine Einordnung vornehmen und aus dieser Einordnung ein Fazit für den Umgang mit moralischem Stress ziehen. Denn es ist ja wichtig, wenn man sich mit etwas beschäftigt, warum man das tut. Und ich möchte natürlich mehr über moralischen Stress lernen in der Forschung, in der Lehre und im Austausch mit anderen, weil ich denke, dass die Medizinethik und vor allem die klinische Ethik auch einen Beitrag dazu leisten kann, adäquat mit moralischem Stress umzugehen. Ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, moralischen Stress zu verhindern, denn ich gehe davon aus, dass es ein Phänomen ist, das mit einem Gesundheitsberuf einfach ganz erwartbar eng verbunden ist. Also zunächst die Gründe für die Beschäftigung mit moralischem Stress. Warum ist es überhaupt wichtig, etwas über moralischen Stress zu lernen? Der erste Grund ist für mich ein ganz zentraler: Gesundheit ist ein Wert in unserer Gesellschaft, den es zu schützen und zu fördern gilt. Und die Gesunderhaltung von Menschen ist ein Wert an sich. Es ist ein Zweck, zu dem wir in der Public Health zum Beispiel beitragen, wenn wir Gesundheitsförderung und Prävention betreiben. Und wenn wir über moralischen Stress aufklären können, wenn wir wissen, was Risikofaktoren für moralischen Stress sind, in welchen Situationen er auftritt und wie man ihn vermeiden oder adäquat mit ihm umgehen kann, dann hilft es den Menschen, sich um ihre eigene Gesunderhaltung zu kümmern. Also wenn wir beispielsweise wissen, dass wenig Bewegung mit Herzerkrankungen korrespondiert, Sie kennen ja vielleicht den Spruch, sitzen ist das neue Rauchen, dann können sich Menschen, die darüber Bescheid wissen, dafür entscheiden, regelmäßig Sport zu treiben und dadurch diesen Risikofaktor etwas senken. Und genauso ist es mit moralischem Stress. Wenn Sie wissen, dass in einer Pandemie es zu Situationen kommen kann, wo Sie viele Handlungseinschränkungen wahrnehmen werden, weil es viele Regelungen gibt, dann können Sie sich darauf vorbereiten, dass diese Phase der Patientenversorgung für Sie mit einem erhöhten Ausmaß an moralischem Stress einhergeht. Und dann können Sie bewusster und stärker für Ausgleich sorgen. Der zweite Grund, der hängt jetzt mit dem ersten Grund zusammen, aber man betrachtet das Phänomen eher aus der Perspektive eines Arbeitgebers oder auch aus der Perspektive der Gesellschaft, die ja auf eine Gesundheitsversorgung angewiesen ist. Und hier geht es darum, die menschliche Ressource, Gesundheitsfachkraft, also in der Regel sprechen wir über Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und Pflegerinnen, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Menschen mit Gesundheitsberufen, die an der Versorgung von Patienten beteiligt sind. Und da geht es darum, wenn wir über moralischen Stress Bescheid wissen und die Gesundheit am Arbeitsplatz und im Beruf fördern, dann verhindern wir es, dass Menschen wegen Krankheit ausfallen, dass sie daran denken, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Jeder Arbeitsplatzwechsel geht ja auch mit einem erhöhten Ressourcenaufwand für beide Seiten einher. Oder wir verhindern es vielleicht auch, dass sie ihren Beruf verlassen. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine erhöhte Belastung durch moralischen Stress mit der Bereitschaft, den Beruf zu verlassen, einhergeht. Und so können Arbeitgeber, Institutionen, das können Krankenhäuser sein, aber auch Pflegeheime oder Praxen bewusst darauf hinwirken, dass sie ihr Personal halten können, dass sie deren Zufriedenheit steigern und ihre Belastung senken, wenn sie sich mit moralischem Stress beschäftigen. Sie können proaktive und reaktive Interventionen beispielsweise einrichten. Der dritte Grund, warum es interessant sein kann, sich mit moralischem Stress zu beschäftigen, ist, dass es ein Zugang sein kann dazu, auf Missstände hinzuweisen. Nehmen wir zum Beispiel die Beobachtungen von moralisch sehr sensiblen Menschen ernst, wie sie ihren Alltag erleben und vielleicht Fehlentwicklungen relativ frühzeitig schon zur Sprache bringen, dann können wir diesen entgegenbringen. Es gibt aber auch sogenannte Whistleblower, die sich in Systemen, die sich offensichtlich eklatant fehlverhalten, die da den Mut fassen und diese Missstände auch öffentlich zur Sprache bringen. Vielleicht haben Sie auch von dem Gerichtsverfahren vor dem Berliner Landgericht gehört. Da wurden zwei Ärzte verurteilt, die während einer Zwillingsgeburt tödliches Kaliumchlorid verabreicht haben, um den einen Zwilling mit einer schweren Hirnschädigung zu töten und davon ausgingen, dass das noch als Schwangerschaftsabbruch gilt, aber dann vor Gericht entschieden wurde, dass das tatsächlich ein Tötungsdelikt ist und sie wurden entsprechend bestraft. Dass dieser Fall überhaupt vor Gericht gekommen ist, ist zurückzuführen auf einen Brief, einen anonymen Brief eines Mitarbeiters dieser Ärzte, der darauf hingewiesen hat, dass er mit den Fehlentwicklungen und dem Fehlverhalten, das er täglich beobachtet, nicht mehr bereit ist zu leben. Und es wird daraus deutlich, oder man kann zumindest hineinlesen, dass er unter massivem moralischen Stress gelitten haben könnte. Der vierte Grund betrifft nun die Versorgungsqualität. Dahinter ist die Idee, dass Menschen, die aufgrund ihres starken Verantwortungsgefühls einen moralischen Stress erleben, weil sie hohe Ansprüche an ihre Versorgung haben und diese dann nicht verwirklichen können, dass die sich dann kontinuierlich aus der Versorgung zurückziehen könnten, um nicht auszubrennen. Und die Folge ist dann, dass sie sich weniger intensiv und weniger präsent mit Patienten und ihren Angehörigen beschäftigen. Und dass das dann zu einer schlechteren Versorgung führt. Und um dem vorzubeugen, wäre es eben wichtig, immer wieder auch für Ausgleich zu sorgen, den Menschen zu ermöglichen, dass sie auch weiterhin warmherzig ihre Sorge am Krankenbett leisten können. Und der letzte Grund, warum es interessant sein kann, sich mit moralischem Stress zu beschäftigen, das ist der Grund, der mich antreibt, mich damit zu befassen. Denn moralischer Stress kann ein Indikator sein für ein ethisches Problem, das ein Akteur oder eine Gruppe von Akteuren, also beispielsweise ein Team, das sich um die Versorgung kümmert, nicht sofort oder gut genug lösen kann und wo es sinnvoll sein kann, beispielsweise klinische Ethikberatungsdienste in Anspruch zu nehmen oder auch Fort- und Weiterbildungen anzubieten, um zu intervenieren und dadurch einen Beitrag zu leisten, dass moralischer Stress weniger stark erlebt wird oder dass adäquat damit umgegangen werden kann. Ob ein moralischer Stress dann auch ein Indikator sein kann für ein gutes klinisches Ethikangebot, das hängt sehr stark davon ab, ob denn die Zielsetzung des Angebots auch tatsächlich die ist, dass die Zufriedenheit oder die Belastung von Mitarbeitern gesenkt werden sollen, denn es gibt auch Beratungsmodelle, die auf ganz andere Dinge abzielen, wie zum Beispiel darauf, die am besten begründete ethische Entscheidung zu treffen. Und dann kann auch das Ergebnis einer Fallberatung moralischen Stress nicht reduzieren, sondern erhöhen. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu der Definition von moralischem Stress. Was ist das überhaupt, womit wir uns beschäftigen? Worüber rede ich hier eigentlich die ganze Zeit? Wie so oft bei vieldeutigen Konzepten gibt es einen Streit darum, der sich eigentlich kontinuierlich immer wieder weiterentwickelt und auch neu aufspannt, was denn moralischer Stress genau bedeutet und was es nicht bedeutet. Also das ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt da auch aktuell sehr interessante Arbeiten dazu. Es stellen sich da auch neue Fragen, denn jetzt gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist auch der Begriff moralische Verletzung sehr stark in den öffentlichen Diskurs hineingekommen, auch vor allem ausgehend von den USA, Moral Injury. Und es ist noch gar nicht geklärt, inwiefern diese Konzepte moralische Verletzung, der Begriff kommt eher aus der Militärmedizin, und moralischer Stress überlappen oder voneinander zu trennen sind. Aber die meisten Arbeiten zum moralischen Stress, vor allem empirische Arbeiten, schließen sich an die Tradition von Jamieton an, die enge Definition von moralischem Stress. Jamieton war der Erste, der diesen Begriff verwendet hat in einem Pflegeethikbuch. Er hat damals gesagt, Moral distress arises when we know what to do, but institutional constraints make it impossible to pursue it. Also die institutionellen Rahmenbedingungen lassen es nicht zu, dass wir so handeln, wie wir handeln wollen. Und diese Definition hat sich seit den 1980er Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Eine Möglichkeit in der Tradition von Jamieton, moralischen Stress zu definieren, ist, moralischer Stress ist ein psychischer Spannungszustand, der auftritt, wenn jemand ein moralisches Urteil gefällt hat, aber nicht danach handeln kann. Hier wird deutlich, dass moralischer Stress irgendwie beides ist. Es ist sowohl die Ursache als auch die Wirkung auf eine bestimmte Ursache beim Menschen. Also um moralischen Stress festzustellen, müssen wir uns auch in die subjektive Perspektive dessen begeben, der eine Erfahrung macht. Wir können ihn nicht von außen feststellen. Es ist ein subjektives oder intersubjektives Phänomen. Nach Jamieton sind die Auslöser für moralischen Stress vor allem Handlungsbarrieren. Und wie gesagt, er ging in seiner sehr einflussreichen ersten Definition davon aus, es sind die institutionellen Barrieren, die moralischen Stress auslösen. Später hat er das dann erweitert und hat ergänzt, dass es auch Mitarbeiter sein können, also der Kollege, der Vorgesetzte, der Weisungsbefugte, die andere Gruppe, die in eine andere Richtung gehen möchte. Das hat dann hier noch ein weiterer Auslöser, ist das dann noch dazugekommen. Dann etwas später gab es eine ganz wichtige, einflussreiche Arbeit von Mary Colley und Kollegen, wo ein Instrument entwickelt wurde zur Messung von moralischem Stress. Und hier waren es in der Definition von Colley noch etwas konkreter, waren da Beispiele genannt, was denn solche Handlungsbarrieren sein können. Es können Handlungsbarrieren sein wie Zeitmangel, das Verhalten von Vorgesetzten, hinderliche medizinische Machtstrukturen, institutionelle Regelungen oder rechtliche Erwägungen, was ja dann deutlich über die Institution hinausgeht, was ja ein Stück weit auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind, in denen wir handeln oder vielleicht auch eher auf der Ebene des politischen Systems zu verorten ist. Kommen wir später nochmal dazu, was das mit den Ebenen, was ich damit sagen möchte. Und dann eine andere sehr einflussreiche Arbeit hat nochmal den Blick auf den Menschen selbst gerichtet. Die Arbeit von Epstein und Hemrick, die gehen davon aus, dass es nicht nur externe Barrieren im Umfeld der Person, sondern auch interne und personale Handlungseinschränkungen sein können, die moralischen Stress auslösen, wie Selbstzweifel, mangelndes Durchsetzungsvermögen, Sozialisation zur Befolgung von Befehlen, die wahrgenommene Machtlosigkeit in einer Situation oder auch ein mangelndes Verständnis der gesamten Situation. Nun kommen wir zu einer alternativen Betrachtung, wie man moralischen Stress verstehen kann. Und das ist die weite Definition von moralischem Stress. Die wurde vor allem geprägt von ganz früh von Hannah, aber dann später auch von Carina Furie und Georgina Morley und Jonathan Ives, die sich ganz intensiv mit der empirischen Literatur zu moralischem Stress beschäftigt haben. Und die gehen davon aus, dass es nicht nur Handlungsbarrieren sein müssen, die moralischen Stress auslösen. Es können auch andere moralisch herausfordernde Situationen oder moralische Ereignisse Auslöser für moralischen Stress sein. Das kann zum Beispiel die Unsicherheit sein, die Unsicherheit, an welchen ethischen Normen und Werten wir uns in einer bestimmten Situation orientieren sollen, wie wir überhaupt zu einem adäquaten Umgang mit einem Fall kommen können sollen. Es können Konflikte sein, zwischenmenschliche Konflikte oder ethische Konflikte. Ethische Konflikte kennzeichnen sich dadurch, dass unterschiedliche Normen oder unterschiedliche Werte miteinander unvereinbar sind und in unterschiedliche Richtungen zeigen, wo die Lösung sein könnte. Und wir dann zu einer Abwägung kommen müssen, welcher Wert in einer konkreten Situation die Oberhand behalten soll. Es können Defizite oder Fehlverhalten sein. Das habe ich vor allem deshalb noch ergänzt, weil ich mich dann damit beschäftigt habe, was sind denn überhaupt moralisch herausfordernde Situationen und was sind vor allem ethisch herausfordernde Situationen, was sind ethische Probleme. Da hat sich Sabine Salloch und Kollegen haben sich damit beschäftigt, zu definieren, was ist ein ethisches Problem und wie finde ich es. Und wenn man auch die Testinstrumente beispielsweise anschaut, um moralischen Stress zu untersuchen, dann sieht man oft auch Beispiele für Defizite oder Fehlverhalten. Also ich denke, das wäre noch wichtig, das in der Liste der möglichen Auslöser zu ergänzen. Und auch hier ist es das Zusammenspiel zwischen Auslöser und Folgen. Also diese Dinge allein, dass die vorkommen, das kennzeichnet noch nicht moralischen Stress, sondern die Bewältigung, die in der Person, dass die psychische Beanspruchung dadurch entsteht, dass die Bewältigungsressourcen nicht ausreichen, um mit der Situation adäquat umzugehen. Das ist das, was den psychischen Stress und damit dann auch den moralischen Stress auslöst. Also könnte man hier sagen, moralischer Stress ist eine Reaktion auf bestimmte moralisch herausfordernde Situationen, die in einer psychischen Beanspruchung und wenn es dauerhaft vorkommt, in einer psychischen Belastung resultiert. Ich vertrete eher die weite Definition von moralischem Stress, weil ich denke, sie deckt einfach alle Möglichkeiten ab. Sie ist inklusiver, aber die Liste der möglichen Auslöser ist überhaupt nicht erschöpfend. Man kann sich vorstellen, noch weitere moralische Ereignisse zu identifizieren, die mit moralischem Stress assoziiert sein können. Aber ich kann auch sehr gut profitieren von Arbeiten, die nur die enge Definition verwenden, weil das ja auch ein Teil ist, der Auslöser, die ich mir hier anschauen würde. Und jetzt komme ich zu drei wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, mit denen man moralischen Stress untersuchen kann, mit denen man Auslöser für moralischen Stress wissenschaftlich identifizieren kann. Das ist auch keine erschöpfende Liste. Das soll Ihnen nur die Vielfalt aufzeigen, wie man da herangehen kann. Und ich verständige hier, wie gesagt, auch nochmal ganz konkrete Beispiele, damit Sie zu Hause, an Ihrem Arbeitsplatz, wo Sie jetzt auch zuhören, vielleicht noch ein bisschen mehr Gedankenanstöße bekommen. Was ist das denn bei mir? Habe ich sowas schon mal erlebt? Was könnte in meinem Berufsalltag eine Situation sein, die ich jetzt mit diesem Begriff bezeichnen würde? Und da gehe ich auf drei Untersuchungsmethoden ein. Einmal die Einzelfallbeschreibung. Das war vor allem am Anfang, als der Diskurs über das Phänomen begonnen hat, ein ganz wichtiger Zugang. Da bringe ich Ihnen auch einen Fall mit, den ich sehr, sehr spannend finde, auch historisch betrachtet sehr interessant. Und die Interviews, also vor allem qualitative Interviews, die eine gewisse Offenheit auch zulassen. Das kann im Einzelinterview stattfinden, dass man sich über moralischen Stress unterhält oder auch in einer Fokusgruppe. Das ist auch ein ganz häufiger Zugang. Und die Messinstrumente, die dazu bisher entwickelt wurden, dass Sie da mal einen Einblick haben, wie das aussehen kann. Also zuerst die Einzelfallbeschreibung. Das ist ein Fall einer Pflegekraft für den Zeitpunkt der Geburt. Man könnte vielleicht auch sagen, eine Geburtshelferin oder vielleicht könnte auch eine Hebamme in dieser Situation sein, die sich offenbar mit Judith Wilkinson unterhalten hat, denn der Fall wird nicht nur am Anfang zusammengefasst vorgestellt, er zieht sich auch durch den ganzen Artikel. Es ist ein wunderbarer Artikel, ist schon mehr als 30 Jahre alt, aber man kann sehr viel über moralischen Stress lernen, wenn man diesen Artikel liest. Und da ist die Rede von folgendem Fall. Das Baby war eine Frühgeburt, etwa 28. Woche. Es wurde mit einem Puls und hörbarer keuchender Atmung geboren. Die Mutter fragte, atmet mein Baby? Der Arzt sagt ihr, das Kind sei tot und legt es in das Plazentabecken, deckt es mit einem Handtuch zu. Sie fragt, ob sie das Baby sehen könne und er sagt, ich glaube nicht, dass das jetzt eine gute Idee ist, jetzt nicht. Sie müssen sich erst ein wenig erholen und dann können wir darüber reden. Als sie die Mutter aus dem Kreissaal holten, machte ich das Baby sauber, wickelte es und hielt es, bis es starb. Es dauerte über 2 Stunden. Ich wusste, dass das Baby eine Frühgeburt war und wahrscheinlich nicht überleben würde. Aber ich wollte es auf die Säuglingsstation bringen und ihm wenigstens eine Chance zu geben. Schlimmer noch, ich hatte das Gefühl, dass mein Schweigen zu der Lüge beitrug, dass das Baby tot sei. Das ist eine Situation, die muss man erstmal auf sich wirken lassen. Womöglich haben Sie schon alleine vom Zuhören auch eine moralische Reaktion auf diese Situation. Ob Sie moralischen Stress erleben, weiß ich jetzt nicht. Könnte sein. Wir haben in unseren Studien mit Medizinstudenten festgestellt, dass alleine das Zeugesein einer moralisch herausfordernden Situation oder auch einer unmoralischen Handlung, dass das schon moralischen Stress auslösen kann. Wenn wir das jetzt in Bezug bringen zur weiten Definition von moralischem Stress, dann kann man die Situation so auffassen, dass hier aufgrund von Machtasymmetrie und wahrgenommener Abhängigkeit eine Handlungsbarriere vorlag. Also die, sagen wir mal, Geburtshelferin hat sich in der Situation nicht in der Lage gesehen, etwas anderes zu tun, als mitzuspielen, also in eine Konspiration zu gehen mit dem Arzt, der sich hier offenbar entschieden hat, sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu verhalten. Man könnte sagen, sich falsch zu verhalten. Denn er hat ganz wesentliche ethische Normen und Werte verletzt in dieser Situation. Also die eine Frage, die man sich stellen kann, ist, hat das Baby wirklich keine Chance oder bietet nicht die Würde dieses Kindes und sein Lebensrecht auch ein Versuch, möglichst etwas dafür zu tun, es zu retten, es am Leben zu erhalten, es zu unterstützen, diese kritische Phase zu überstehen. Man könnte zumindest darüber diskutieren. Er hat aber auch die elterliche Autorität nicht gewahrt. Er hat der Mutter keine Möglichkeit gegeben, sich an dieser Entscheidung zu beteiligen. Wir wissen nichts über den Vater in dieser Situation. Und er hat die Patientin angelogen. Er hat sie getäuscht. Und damit ihr auch das Recht verwehrt, ihr Kind zumindest im Sterben noch zu begleiten und sich mit seinem Kind, mit ihrem Kind zu verbinden. Und diese Situation kann man als ein Beispiel sehen für eine Konspiration im Fehlverhalten. Das kann man lernen, wenn man sich einen Einzelfall ganz genau anschaut. Und Judith Wilkinson bleibt nicht dabei stehen. Sie erklärt auch, wie solche Situationen dann dazu führen kann, dass sich Pflegende aus der Pflege immer stärker zurückziehen, dass sie sich zunehmend hilflos fühlen auch und wie überhaupt Pflegende in Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt, das ist ja wirklich schon sehr lange her, eingebunden werden und mit der Weisung dann ihres ihnen Vorgesetzten oder ihnen weisungsbefugten Vorgesetzten umgehen müssen. Das zweite Beispiel ist dann vom Material her, das man sieht, ganz ähnlich. Das ist eine Forschungsarbeit, da ging es um die Weiterbildung von Gesundheitspersonal, hier ganz konkret um Assistenzärzte in Kanada. Und die wurden in einer Fokusgruppe zu ethischen Herausforderungen in der Assistenzarztzeit, aber auch zu moralischem Stress befragt. Und in der Arbeit ist es manchmal nicht ganz klar, wird über ethische Herausforderungen oder über moralischen Stress gesprochen. Und ich finde diese Stelle sehr interessant, weil ich glaube, sie ist sehr alltäglich. Aber wenn das im Extremen vorkommt, dann kann das ein solcher Praxisschock schon sehr früh dazu führen, dass sich ganz junge Ärzte vielleicht dazu entscheiden, doch nicht in der Patientenversorgung zu arbeiten, sondern etwas anderes mit ihrer Ausbildung zu machen. Die an der Studie teilnehmenden Assistenzärzte äußerten Bedenken, dass sie in Situationen geraten, in denen in denen unangemessene Erwartungen an die von ihnen zu leistende Versorgung gestellt wurden oder die Beaufsichtigung ihrer Arbeit nicht ausreichend war. Und hier schildert eine Ärztin: In meiner ersten Nacht im Bereitschaftsdienst hatte ich ein Kind, das palliativ war und alle dachten, dass es in dieser Nacht sterben würde. Es war meine erste Nacht im Dienst. Ich kannte den Patienten nicht. Das Kind war seit 5 Jahren krank. Ich kannte die Familie nicht. Ich war allein im Haus. Das war mir alles zu viel. Wissen Sie, ich hatte noch nie eine Sterbeurkunde unterschrieben. Ich hatte noch nie eine Familie beraten und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Richtige dafür war. Und ich fand es eigentlich ziemlich beschissen, dass der Hintergrundarzt bei so etwas, was für eine Familie so schwer zu ertragen ist, nicht in das Krankenhaus gekommen wäre. Wir wissen jetzt nicht, ob es dieses Angebot nicht gegeben hat oder ob die Ärztin das nur so wahrgenommen hat, dass der Hintergrunddienst nicht gekommen wäre, wenn der Patient gestorben wäre. Aber sie hat die ganze Situation offenbar als Überforderung gesehen. Und wenn wir das wieder zurückbringen mit den Auslösern, zusammenbringen mit den Auslösern, die ich am Anfang vorgestellt habe, dann könnte man sagen, das ist jetzt eine Situation, wo die internalen Barrieren auch eine ganz große Rolle spielen, da drin moralischen Stress zu erleben. Also, dass man einfach noch nicht die Erfahrung hat, noch nicht sich sicher fühlt in solchen Situationen, es aber auch externe Barrieren gibt, weil die Ressource erfahrener Arzt in der Situation nicht zur Verfügung steht und man dann mit dieser suboptimalen Situation versuchen muss, zurechtzukommen. Und das dritte Beispiel, wie man moralischen Stress feststellen kann, sind die Messinstrumente. Ich habe ja schon von Mary Cawleys Messinstrument, der Moral Distress Scale, gesprochen. Das ist jetzt hier eine Weiterentwicklung der Moral Distress Scale, die jetzt auch für andere Gesundheitsberufe, nicht nur für den Pflegeberuf, entwickelt wurde. The Measure of Moral Distress for Healthcare Professionals, die MMDHP von Epstein und Kollegen. Und ich habe jetzt dieses Instrument auf Deutsch übersetzt für den Zweck der Fortbildung. Das ist noch keine wissenschaftliche Übersetzung. Da müsste man nochmal eine kulturelle Adaptation vornehmen und habe Ihnen mal nur die Aussagen mitgebracht, die sich mit Ressourcen beschäftigen. Denn Sie haben ja am Anfang auch ganz zu Recht auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung angesprochen. Und da ist ja vor allem die Ressourcenknappheit auch eines der extrem starken Stressoren an sich, nicht nur moralischen Stressoren, auch Stressoren an sich, aber Stressoren, die auch mit moralischem Stress assoziiert sind. Dazu gehört zum Beispiel nicht in der Lage zu sein, eine optimale Versorgung zu gewährleisten, weil die Krankenhausverwaltung oder eine Versicherung Druck ausübt, die Kosten zu senken, mit anderen Mitgliedern des Gesundheitsteams zusammenzuarbeiten, die nicht kompetent sind, wie es die Patientenversorgung erfordert. Von mir wird verlangt, mehr Patienten zu versorgen, als ich sicher versorgen kann. Weil die beeinträchtigte Patientenversorgung aufgrund mangelnder Ressourcen, Ausrüstung oder Bettenkapazität und mich gezwungen fühlen, Aufgaben und Produktivitäts- oder Qualitätsmaßnahmen auf Kosten der Patientenversorgung überzubetonen. Und es ist nur dann moralischer Stress, wenn man auf diese Items hin eine Stressreaktion bei sich feststellt. Also, dass die vorkommen alleine, reicht, wie gesagt, nicht aus, sondern das muss zusammenkommen mit einer psychischen Reaktion, die dann in eine Belastung münden kann, wenn solche Situationen häufiger vorkommen. Ich merke schon, ich komme mit der Zeit noch nicht so ganz hin, aber ich bin auch schon fast am Ende. Haben Sie noch einen Moment Geduld mit mir. Jetzt haben wir schon einiges darüber gelernt, was moralischen Stress auslösen kann. Ich möchte noch mal zusammenfassen und einen Schritt darüber hinausgehen und Ihnen eine Ordnung anbieten, wie Sie, wenn Sie in einer klinischen Situation moralischen Stress bei sich feststellen, wie Sie die Ursachen für sich einordnen können. Denn es hat für mich eine ganz entscheidende Bedeutung auch für den Umgang mit den Ursachen von moralischem Stress. Also man kann einmal Defizite oder Fehlverhalten, Handlungsbarrieren, Konflikte oder Unsicherheit auf der Mikroebene feststellen. Das ist die Ebene, wo Akteure miteinander handeln und miteinander in Beziehung treten. Also die interindividuelle, vielleicht zwischen 2 oder 3 Beteiligten oder auch die kollektive Ebene. Also auch wenn man sich als Team vielleicht unsicher ist, was die richtige Entscheidung in einer Situation sein könnte. Man kann es auf der Mesoebene einordnen. Ordnern. Das ist die Ebene der Institution, die auch für Jamerton und Corley so wichtig waren. Da geht es unter anderem um Defizite, Handlungsbarrieren und Fehlanreize in der Organisation, also zum Beispiel Regelungen in der Organisation zu Besuch von Angehörigen für Patienten. Auch das könnte moralischen Stress auslösen, wenn Sie merken, dass dadurch Patienten vereinsamen oder ganz wichtige existenzielle Krisen, dass sie da unbegleitet bleiben. Oder auch Defizite, Handlungsbarrieren und Fehlanreize im politischen System. Das ist dann auf der Makroebene. Da geht es vor allem auch darum, welche Ressourcen stehen im gesamten System zur Verfügung. Wie wirkt sich die Ökonomisierung des Gesundheitswesens auf die Patientenversorgung auf der individuellen Ebene aus? Und wie gehen wir dann damit auch gesellschaftlich um? Und dieses Ebenenmodell ist deshalb wichtig, dass Sie sich in der Situation auch etwas entlasten können. Denn ganz oft sind es eben komplexe klinische Situationen, die moralischen Stress auslösen. Und in der Regel finden die nicht alleine auf dieser Mikroebene statt, sondern es gibt immer wieder auch eine Problembeteiligung auf der Meso- oder Makroebene. Und da komme ich dann auch schon zu meinem Fazit, denn ich gehe davon aus, wenn der Stress aufgrund von sozialen, organisationalen und politischen Einflüssen entsteht, dann müssen sich auch die Akteure, die sich für diese Bedingungen verantwortlich zeigen, an einem angemessenen Umgang mit moralischem Stress beteiligen. Und das betrifft dann nicht nur den Umgang mit moralischem Stress im Sinne einer Förderung der individuellen, der persönlichen Resilienz, sondern Systeme müssen resilient sein, um moralischen Stress adäquat zu managen. Denn es ist einfach ein erwartbarer Belastungsfaktor, wenn man einen Gesundheitsberuf ausübt, dass man auch von moralischem Stress betroffen sein kann. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf die Diskussion und den Austausch mit den anderen Referenten.